Warum diese Sehnsucht? Das ist die große Frage, die die Autorin Gisa Klönne über ihren Roman mit dem Titel »Die Liebe später« gestellt hat. Die Ich-Erzählerin Cora hat eine schwere Herzoperation überlebt. Sie lebt in einer glücklichen Beziehung. Dazu könnte sie auch bald in Rente gehen. Also es spricht eigentlich nichts dagegen, sich auf die gemeinsame Zeit mit ihrem Mann, der schon in Rente ist, zu freuen. Aber sie freut sich nicht. Stattdessen fragt sie sich, wovor hast du jetzt diese Angst, Cora? Im Studio ist Gisa Klönne. Guten Tag.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin.
Wovor hat Cora Angst?
Cora fürchtet nichts so sehr wie Abhängigkeit. Sie ist ja mit 61 eine typische Vertreterin dieser Boomer-Generation, die mit großen, großen Plänen und Träumen von Freiheit und Welteroberung angetreten sind. Als Mensch, als Journalistin, frauenbewegt natürlich, emanzipiert. Und jetzt auf einmal zu Hause, ohne Job, da ist die Abhängigkeit. Ein großes Thema, was auch natürlich die Nähe erschwert oder andererseits, wie viel Nähe, wie viel Abhängigkeit, das mischt sich so und davor hat sie Angst.
Frei, frei sein, Freiheit, das ist einer dieser Refrains. Es gibt in dem Buch mehrere Refrains, die immer wieder auftauchen. Und diese drei Worte, frei, frei sein, Freiheit, die tauchen häufiger in ihrem Roman auf. Was ist denn damit gemeint? Freiheit ist ja so ein schwieriges Wort, denn wer ist schon frei?
Genau das ist die eine Frage. Ja. Sie weiß, dass sie sich frei gefühlt hat als junge Frau. Im Hinterfragen denkt sie, ja, war ich frei? Oder sie sieht, wie es eben jetzt sich anders anfühlt. Es gibt auch einen, mit dem sie darüber spricht, der sagt dann, niemand ist wirklich frei, natürlich. Oder wenn ich selbst frei sein will und zum Beispiel jetzt auch mein Leben zurücklasse, meinen Mann, kann ich dann eigentlich noch frei sein, weil ich so viel Verletzung verursacht habe? Und das ist so ein Konflikt, den sie mit sich rumträgt. Da ist diese verdammte Sehnsucht, die große Sehnsucht und dann ist aber gleichzeitig eben dieses, ja, welchen Preis hat die Freiheit?
Und die vielen Fragen, die sie sich stellt in dieser Lebenskrise. Sie sagt ja, ja auch, ich habe ja eigentlich alles. Ich habe einen super netten Mann, ich habe ein Haus, wir haben einen großen Garten, ich habe die Herzoperation überstanden, ich bin bald in Rente, ich muss nicht mehr arbeiten. Und doch fehlt da was.
Ja, oder vielleicht muss sie es einfach nochmal überprüfen. Diese Übergangsphase in den sogenannten Ruhestand kann ganz schön viel Unruhe erst einmal verursachen. Und in diesem Unruhe wird halt alles nochmal auf den Prüfstand gelegt, wie so ein TÜV. Ja, wie oft, wenn Lebensbrüche oder Biografiebrüche da sind. Und davon wollte ich erzählen, das genau finde ich so spannend.
Als sei durch die Herzoperation ihre einstige Rastlosigkeit wiederentdeckt worden, heißt es auch im Roman. Was hat sie denn so rastlos gemacht und was macht sie jetzt rastlos?
Früher als junge Frau wollte sie die Welt erobern, sie wollte berichten, sie war Journalistin, ist umhergezogen, sie war eigentlich eine Vagabundin, dann auch relativ bald erfolgreich, immer auf der Suche nach Neuem. Das ist ja auch so ein Thema, das älter werden. Natürlich gibt's da auch jede Menge Neues. Zum Beispiel muss man morgens Tabletten nehmen, wenn man herzoperiert ist. Manches geht nicht mehr so schnell oder Menschen, die einen immer geduzt haben, wenn sie einen noch nicht kannten, siezen einen auf einmal. Also es gibt ja auch Neues im Alter, aber man findet es nicht so schön und abenteuerlich wie dieses ich könnte morgen noch mal ganz von vorne anfangen.
Ist das vielleicht auch das Lebensgefühl einer ganzen Babyboomer-Akademiker-Generation? Lauter ergraute Babyboomer, die nachholen wollen, was sie in ihrer Jugend vielleicht einmal groß geträumt haben, nicht geschafft oder gewagt und also verpasst haben?
Ich glaube schon. Also mir sind in den letzten Jahren verstärkt, wenn man zum Beispiel jetzt so im Bergischen unterwegs ist, so Gruppen von Harleys aufgefallen. Und wenn man dann guckt, dann wehen die grauen Haare hinterher. Das war natürlich überhaupt nicht Easy Rider, was wir früher mal geträumt haben. Und das gibt's in vielen Varianten. Wir gehen in Rockdisco und auf einmal wippen da die grauen oder kahleren Schöpfe. Wir fühlen uns eigentlich wohl und andererseits, ich denke dann immer, wenn ich als Jugendliche in Rockdisco gegangen wäre oder so einen coolen Motorradtyp gesehen hätte mit grauen Haaren, ich wäre tot umgefallen.
Und das kommt auch in dem Pärchen, was in der Nachbarschaft wohnt, vor. Also das ist der Wohncamper. Ne?
Ja,
man ist auf einmal auf Campingplätzen und überall stehen da die Wohncamper der 68-Jährigen herum. Liebe später, so heißt der Titel ihres Romans und meint auch die Liebe von Paaren, die schon sehr lange zusammen sind. Ich zitiere mal, zwei Alte, die abends gemeinsam zu Bett gehen und morgens als erstes Tabletten einnehmen, damit es noch ein bisschen weitergeht mit ihnen. Und sie beschreiben das dann weiter als eine Art durchaus gute Option, dieses gemeinsame Altern. Das kann auch was Romantisches, Rührendes haben. Der einzige Haken ist, dass sie, also Cora, sich für diese Lebensphase noch viel zu jung fühlt. Warum? Was will sie denn noch erleben?
Das ist genau ihre Frage. Woher diese Sehnsucht? Warum kann sie sich damit nicht zufrieden geben? Im Laufe des Romans merkt sie, dass ihr Abschied kein freiwilliger war. Das Leben hat ihr einfach diesen Abschied vor die Füße geschmissen durch die Herz-OP. Auf einmal lag dann auch noch ein Aufhebungsvertrag für ihren geliebten Job als Radiojournalistin und Moderatorin auf dem Schreibtisch. Soll sie unterschreiben oder nicht? Soll sie kämpfen zurück, wo man sie nicht mehr will offensichtlich? Kann sie noch mal auf eine neue Art einen anderen Traum finden und noch ein bisschen was mehr tun, als im Garten mit Anselm, ihrem Mann, Libellen zu beobachten?
Und dann blickt sie zurück. Das Erinnern spielt eine große Rolle. Sie hat schon einmal eine Lebenskrise durchlebt, die sie nicht richtig aufgearbeitet hat. Und sie macht die Reise in diese Vergangenheit und lernt gewissermaßen aus dieser Lebenskrise mit ihrer jetzigen Lebenskrise umzugehen.
So ist das, ja. Das ist natürlich auch immer so, dass sich ja Krisen, die in dem Moment, in dem man sie erlebt, im richtigen Leben, nicht nur in der Literatur, ganz brutal anfühlen. Im Nachhinein ergeben sie auf einmal Sinn, wie sich auch Lebensläufe im Nachhinein betrachtet auf einmal glätten und logisch erscheinen. Aber während wir drin sind, ist es ja eben nicht so. Dieses mit dem Schmerz konfrontiert werden von früher, gibt ihr tatsächlich für ihre heutige Situation wieder Halt. Aber erstmal muss sie sich dem Schmerz stellen.
Was gibt einem Halt? Im Buch geht es auch um Trost. Was tröstet einen? Wie geht man damit um, wenn Lebenskrisen auftauchen? Kann der Blick in den Himmel, können Sterne trösten?
Also für sie waren die Sterne, es gibt ein Sternbild, das hat sie durch den Orion, das hat sie durch die Herz-OP und die schwierige Zeit danach begleitet, tatsächlich so etwas wie einen kleinen Halt. Mehr aber noch als diese Sterne, dieses Wissen, dass es alles vergeht. Sich damit zu versöhnen, ist natürlich das große, große Thema im Leben. Ich glaube, damit sind wir als Menschen nie fertig. Aber ihr hilft es tatsächlich, weil ich bin ja auch Yogalehrerin. Das weiß sich die Yogis empfehlen, ja, ein gewisses Gleichmut. Das heißt, sicher ist nur, dass sich alles verändert. Also auch der Schmerz wird vergehen. Das kann tatsächlich einen gewissen Trost geben. Es wird nicht ewig dauern, dass ich in dieser Krise bin. Ich werde da wieder rauskommen.
Und sie denken das noch weiter. Einmal heißt es, wir fürchten uns vor dem Tod, aber vielleicht ist er gar nicht das Schlimmste. Das ist auch ein Satz aus ihrem Roman. Aber der Tod ist doch die größte und schlimmste Skandal in unserem Leben.
Das kommt natürlich auf die Haltung dazu an. Der Satz bezieht sich ja auf einen Erzählstrang im Buch, eine verschwundene junge Frau. Ein Freund von ihr, ein Wanderfreund, möchte, dass Cora das aufklärt, als Journalistin zumindest begleitet. Sie möchte das nicht. Aber dieses Motiv des Verschwindens ist natürlich auch synonym für: Ich verschwinde aus dem öffentlichen Leben mit der Rente. Im Tod verschwinde ich ganz aus dem Leben. Und dann so zu überlegen, wenn jetzt eine verschwundene Frau tot wäre, wäre ja auch die Hoffnung tot, dass sie zurückkehrt. Also vielleicht ist die Offenheit manchmal die bessere Variante, um damit zu leben, auch wenn sie uns als Ungewissheit so umtreibt.
Das ist eine große Ambivalenz, die da stattfindet. Denn der zweite Erzählstrang erzählt von Felix und seiner verschwundenen Frau und meint vielleicht auch, wenn er jetzt 100% wüsste, dass sie tot ist, das wäre nicht das Schlimmste als diese Ungewissheit. Andererseits ist eine Ungewissheit auch immer eine Hoffnung. Ja. Das ist etwas, was man ja gar nicht in die Balance kriegen kann.
Eigentlich nicht. Und diese großen Ambivalenzen sind natürlich das, was mich auch literarisch interessieren. Da wird es ja dann wirklich spannend. Die nicht wirklich aufzulösenden Dilemmata, die Konflikte, die wir innerlich haben, die uns dann auch manchmal irrational handeln lassen. Da wird es ja eigentlich spannend.
Und die Betrachtung der Natur, denn das ist sehr wichtig in Ihrem Roman. Das sind die Libellen, die sich immer verwandeln und verändern und ein ganz anderes Leben leben. Aber das kann für uns auch eine Metapher sein?
Ich finde schon. Das ist ja ein bisschen verrückt, wenn man anfängt, einen Roman zu konzipieren. Ich habe ganz früh gesehen, es müssen irgendwie Libellen vorkommen. Und dann habe ich angefangen, mich mit Libellen zu beschäftigen und wurde immer faszinierter, dass die so ein vollkommen anderes Zeitempfinden haben, dass das eine der wenigen Gattungen ist, die unter Wasser existieren können, also ohne Atmung und dann einen Sommer lang fliegen und dann sterben. Eigentlich die längste Zeit ihres Lebens unerkannt unter Wasser sind, nicht atmend und kaum können wir sie sehen und bewundern sie. Oh, eine Libelle, sie fliegt da rum, dann sterben sie auch schon wieder.
Und was die auch können, sie können zugleich nach vorne und nach hinten gucken.
Absolut. Als ich das dann gesehen habe, dann war klar, die müssen in diesem Roman herumfliegen. Diese Gleichzeitigkeit, die wir in unseren Köpfen haben als Menschen, haben meine Romanfiguren auch. Das kennen wir alle. Eine Musik, die uns auf einmal wieder in irgendeine Zeit zurückversetzt und dass alles gleichzeitig da sein soll, das, was hinter mir liegt und jetzt passiert und vor mir liegt, in diesem irrsinnigen, facettenreichen Libellenblick, das fand ich natürlich einfach zu verführerisch.
Also was kann uns trösten? Vielleicht in die Natur zu schauen, die Libellen zu entdecken, in den Sternenhimmel zu schauen. Das Schreiben tröstet Cora sicherlich auch. Ja. Also diese Magie, eine Situation in Worte zu verfassen, ist auch eine wichtige, ja, wichtige Sache, die uns trösten
kann. Absolut. Aber auch die Liebe. Dieses zu merken, dass die Liebe sich verändert und dass da vielleicht doch etwas viel, viel Schöneres drin liegt als diese erste romantische Liebe, dieses Verliebtsein, dieses Coming of Age, das erste Mal, der erste Kuss, die erste Ehe. Die beiden haben sich erst im mittleren Alter kennengelernt, jetzt werden sie alt und auf einmal merkt sie, wie wichtig es ist, erkannt zu werden, weil ein Partner einen über Jahre mit allen Höhen und Tiefen schon erlebt hat.
Das entwickelt durchaus eine Dynamik, nicht, weil sie auch ihre Träume haben. Ihr Mann möchte unbedingt einen Gartenteich anlegen. Ja. Was will der mit diesem Gartenteich? Also ich habe gerade andere Probleme mit meinem Leben und mit dem Erinnern an andere Dinge aus der Vergangenheit und mit meinen Wünschen. Die beiden gehen auch mal für eine Weile auseinander. Ja. Aber dann finden sie sich doch wieder. Wie schaffen sie das?
Ich habe gedacht, dass dieser Abstand auch wichtig ist, um sich vielleicht auch aus der Ferne etwas klarer zu sehen. Und das Ganze ist wie so eine kleine Philosophie über die Liebe. Und ich habe lange überlegt, wie schreibe ich über die Liebe, damit es nicht kitschig wirkt, damit nicht nur über Krisen geschrieben wird, damit es sich aber auch nicht redundant wie im Alltag wiederholt. Und habe dann so ein Mittel gefunden, dieser 5-Dinge-Listen nenne ich sie, die sich durchs Buch ziehen und die dann immer wie so ein kleiner Kommentar dazu stehen, was es jetzt ist, was kann die Liebe sein, wie sind die Träume im Anfang, im Ende, was weiß sie, was träumt sie geheim und sagt es ihrem Partner nicht. Ich glaube, das ist auch dieses Erkennen letztendlich, was die beiden dann, jeder für sich, jeder muss erstmal ein bisschen aufräumen in der Vergangenheit, am Ende widersprechen lässt. Ich will aber nicht alles verraten, natürlich.
Und dazu kommt, dass fast alle in ihrem Roman so Gespenster im Gepäck haben, also Erlebnisse der Vergangenheit, die sie nicht aufgearbeitet haben.
Ich finde das relativ realistisch, wenn man ein langes Leben führt. Es gibt Dinge, die weiß man, die schaut man sich vielleicht, weil sie sehr einschneidend waren, immer mal wieder an. Irgendwie geht es ja darum, sich damit zu versöhnen. Cora denkt einmal Gespensterball. Das ist das, was wir hier eigentlich veranstalten. Ihre Gespenster, Anselms Gespenster, im Verborgenen, unsichtbar neben ihnen, tanzen die beiden miteinander und machen irgendwie ihren Frieden als Gespenster auf Gespensterball. Und die beiden müssen halt ihren Weg finden, dass diese Gespenster und das, was war und was sie vielleicht auch nicht erreicht haben, nicht zu groß wird, damit sie im Frieden sein können, im höheren Alter, was dann ja kommt, wenn sie Glück haben.
Aber immer bleibt ein kleiner Rest. Diesen Rest muss man dem anderen auch lassen. Das Geheimnis lässt sich nie ganz und gar aufklären, was in den einzelnen Menschen steckt.
Das wäre ja auch furchtbar. Dann wird es ja wirklich langweilig. Also das ist ja auch eigentlich eine ganz gute Perspektive, wenn man denkt, ja, okay, ich kann auch vielleicht mit 70 oder 80 noch was ganz Neues erkennen, weil jetzt eine Situation kommt, die wir noch nicht hatten. Über mich, über die anderen.
In ihrem Roman geht es auch um das Weltgeschehen. Das taucht immer wieder ganz kurz, ganz blitzlichtartig auf. Die euphorischen 90er Jahre nach der Wende und die bedrückende Krisenzeit heute.
Das schien mir nicht möglich, das rauszulassen, gerade für eine wache und journalistisch arbeitende Frau, die also jahrelang ja natürlich auch das Weltgeschehen mitverfolgt, darüber berichtet hat. Es ist ja ein Thema, was sich auch aus unserer Zeit, es ist ja ein Gegenwartsroman, überhaupt nicht wegdenken lässt, dass wir in einem Eiltempo mit beängstigenden Nachrichten, die sich überschlagen, bombardiert werden, dass man eigentlich morgens sagt, ich brauche gar nicht mehr aufzustehen, es lohnt sich nicht. Und dann macht man doch irgendwie weiter. Also man lebt ständig in dieser Spannung, in dieser Ambivalenz und denkt sich die ganze Zeit, wie konnte der Karren so an die Wand fahren? Wie können wir jetzt wieder über solche Strukturen wie Gestapo in den USA, also Gestapo-ähnliche Häscher, sprechen? Wie können wir Nazis, die die Demokratie bekämpfen, hier auf einmal für wählbar halten, Teile der Bevölkerung? Und man steht da und schüttelt den Kopf und kann es nicht glauben.
In ihrem Roman taucht Religion in dem eigentlichen institutionalisierten Sinne nicht auf, aber doch hat auch Cora so eine gewisse spirituelle Ader. Und Anselm, da gibt es eine Szene, Anselm, ihr Mann, er versucht es mit Beten, als sie am Herzen operiert wird und er so verzweifelt ist, dass er sein Liebstes verliert. Aber das Trostwerkzeug Beten verschwindet zunehmend aus unserer Kultur. Ist das eigentlich ein Verlust?
Ich glaube, dass es gar nicht verschwindet, sondern dass es andere Formen gefunden hat und dass es eigentlich eine große Sehnsucht gibt. Also es gibt den ja oft ins Absurde schon drehenden Aberglauben. Es gibt aber auch ganz viel brummende Yoga-Center, Meditationskurse, Musikmeditationen und weiß der Teufel was. Teufel natürlich ein schönes Wort im Vergleich mit dem Beten. Aber ich glaube, eigentlich geht es um das Stillwerden und sich verbinden. Das funktioniert auch, wenn man im Garten sitzt und den Libellen zusieht. Zu spüren, da ist irgendetwas, was ein bisschen größer ist als wir. Das ist natürlich auch meine Überzeugung, da ist noch irgendwas. Und das ist etwas, was, glaube ich, genau wie die Natur und dieses Verhaftetsein zwischen diesen Polen in all meinen Büchern eine Rolle spielt. Nicht nur in diesem.
Das kann man empfinden, wenn man die Libellen anschaut oder des Nachts bei Sternen im klaren Himmel geht das sicher auch, oder?
Absolut. Oder einfach nur im Garten, wie Anselm, als der Biologe das so gerne tut, schon als Junge, im Gras liegen und gucken, was sich da alles bewegt und krabbelt. Also die Schöpfung im wahrsten Sinne des Wortes würdigen, erforschen, sehen und die ganzen Wunder bestaunen. Also diese Vielfalt.
Anselm und Cora sind am Ende des Romans auf einem guten Weg. Aber eine Versicherung gibt's da auch nicht. Aber wir haben wirklich die gute Hoffnung, dass die beiden wirklich ein ganz rührendes, verliebtes, sehr leidenschaftliches Paar bleiben.
Das ist schön, wenn das so gelesen wird. Ich mag Offenheit am Ende, weil wir können ja nicht alles wissen. Aber ich mag auch, ich brauche in meinen Romanen und auch als Leserin brauche ich Romane, in denen eine Hoffnung aufglimmt. Auch wenn es nicht alles rosarot ist. Das ist das Leben ja auch nicht.
Ich weiß nicht mehr, wer ich bin, wer ich sein möchte und sein kann. Wie leben? Das ist die große Frage, die sich Cora in dem Roman Liebe später von Gisa Klönne stellt. Cora gerät nach einer Herzoperation in einen Sog von Lebensfragen, die für sie alle Gewissheiten in Frage stellt. Gisa Klönne erzählt in ihrem Roman von Lebenskrisen, die uns erschüttern, von Sehnsucht und Angst und davon, wie das geht, älter werden, auch gemeinsam als älteres Paar glücklich zu leben. Ein Roman, der massives Nachdenken auslöst, aber auch spannend erzählt ist. Liebe später, das Buch von Gisa Klönne, ist im Rowohlt Verlag erschienen. Der Roman hat 315 Seiten, kostet 24 Euro. Und es wird bundesweit Lesungen mit Gisa Klönne geben. Die Kölner Lesung ist leider schon ausverkauft. Aber auf der Internetseite von Gisa Klönne können Sie die anderen Termine erfahren. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch für die Einladung.